Stell dir vor, du kommst in einen Raum, der abgedunkelt ist und es ist so eine stickige Luft darin. Dann ziehst du den Rollladen nach oben, die Sonne fällt rein, du öffnest das Fenster und ein frischer Wind erfüllt den Raum. Das ist schon schön. Oder ein anderes Bild, in einer Besprechung, stundenlang sitzt ihr zusammen, schmiedet Pläne, beratschlagt und dann kannst du es irgendwann nicht mehr aushalten. Denkst, ich muss jetzt aufs Klo. Dann gehst du zur Toilette und als du zurückkommst in den Besprechungsraum, ist es wie wenn du gegen eine Wand läufst. Weiß irgendjemand, von was ich rede? Und dann sagst du, oh, wäre es in Ordnung, wenn ich das Fenster öffne? Und alle sagen, oh, ist es so schlimm? Noch schlimmer. Lasst Wind hinein. Und die neue Predigtserie, die lautet Frischer Wind, ein Leben mit dem Heiligen Geist. Kommt, wir wollen uns auf dieses Thema einlassen, weil meine Feststellung ist, dass es zu viele Menschen gibt, die leben mit ständig geschlossenen Fenstern. Auch Christen, die sich nicht mehr bewusst machen, dass da eine Frische von Gott für dich da ist in deinem Glaubensleben. Und gleich zu Beginn lade ich dich ein, zusammen mit mir zu beten, weil wir wollen das Fenster unseres inneren Menschen mal bewusst öffnen und sagen, Gott, sprich doch durch die Predigt jetzt zu mir. Und Heiliger Geist, danke, dass du hier bist, so spürbar. Und wir beten, dass ein frischer Wind des Glaubens, der Hoffnung und des Vertrauens in jedes einzelne Leben kommt. Auch im Livestream, bei allen, die jetzt diese Predigt sich anhören und anschauen. Danke Gott, dass du mit Frische kommst, weil so bist du. In Jesu Namen. Amen. Ich freue mich so sehr auf die neue Predigtserie Frischer Wind. Und den Text, den wir uns heute anschauen, ist eine etwas längere Textpassage aus dem Alten Testament. Wenn Hollywood das mal gelesen hätte, die hätten einen Blockbuster draus gemacht, 100%. Es ist auch ein bisschen gruselig. Wollen wir uns trotzdem drauf einlassen? Ich habe doch keine Wahl. Wir gehen ins Alte Testament zum Propheten Hesekiel ins 37. Kapitel. Wir schauen uns mal die ersten 14 Verse an. Einmal wurde ich vom Herrn ergriffen und hatte eine Vision. Als ich das gelesen habe, dachte ich, wie gut, wenn es Menschen gibt, die übernatürlich von Gott eine Sicht, eine Schau auf bestimmte Dinge bekommen. Und hier war es der Prophet Hesekiel. Er hat gelebt im 6. Jahrhundert vor Christus, in einer Zeit, in der es in seinem Land wirklich drunter und drüber ging, beziehungsweise das Volk in riesigen Nöten war, verschleppt ins Exil nach Babylon. Da war wenig Hoffnung noch da im Volk Israel. Und inmitten dieser Zeit spricht Gott eben zu Hesekiel und er empfängt eine Vision und die teilt er dann auch mit. In dieser Vision hob mich Gottes Geist empor und brachte mich in ein weites Tal, das mit Totengebeinen übersät war. Dann führte er mich durch die ganze Ebene und ich sah dort unzählige Knochen verstreut liegen. Sie waren völlig vertrocknet. Nicht einfach nur vertrocknet, völlig vertrocknet. Gott fragte mich, du Mensch, Hesekiel, können diese Gebeine je wieder lebendig werden? Uns ist schon klar, ne? Wenn Gott der Allmächtige eine Frage stellt, dann braucht er keine Infos von uns. Dann stellt er die Frage, damit wir uns bewusst machen, wie stark ist unser Vertrauen in Gott? Er testet also den Hesekiel und die Antwort, ich finde das so stark. Hesekiel sagt, ich antwortete, Herr mein Gott, das weißt du allein. Offensichtlich, es gibt Dinge, die weiß einzig und allein nur Gott. Kein Mensch hat da einen Einblick, Gott weiß es. Da sagte er zu mir, sprich zu diesen dürren Knochen und fordere sie auf. Hört, was der Herr euch sagt, ich bringe Geist in euch zurück und mach euch wieder lebendig. Ja, das verspreche ich Gott, der Herr. Und wenn Gott ein Versprechen ablegt, er ist kein Mensch, der lügt. Gott hält sein Wort und er sagt, ich verspreche euch, Leben kehrt zurück. Ich lasse Sehnen und Fleisch um euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Jetzt kommt der Schlüsselvers in diesem ganzen Textabschnitt. Gott sagt, meinen Atem, also mein, das hebräische Wort lautet Ruach, mein Wind, mein Hauch. Ich hauche es in euch ein, damit ihr wieder lebendig werdet. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Hesekiel sagt, ich tat, was Gott mir befohlen hatte. Noch während ich seine Botschaft verkündigte, hörte ich ein lautes Geräusch und sah, wie die Knochen zusammenrückten, jeder an seine Stelle. Das muss mal gekleppert haben. Vor meinen Augen wuchsen Sehnen und Fleisch um sie herum und darüber bildete sich Haut. Aber noch war kein Leben in den Körpern. Allein die Form macht noch kein Leben. Auch wenn Dinge scheinbar äußerlich gut aussehen, heißt es nicht, dass sie auch in Ordnung sind. Dazu nachher noch ein paar Gedanken mehr. Gehen wir mal weiter in dem Text. Da sprach Gott zu mir, du Mensch, ruf den Ruach, den Lebensgeist und befiehl ihm in meinem Namen. Komm, Lebensgeist, aus den vier Himmelsrichtungen und hauche diese toten Menschen an, damit sie wieder zum Leben erwachen. Ich tat, was Gott mir befohlen hatte. Da erfüllte der Lebensgeist die toten Körper. Sie wurden lebendig, standen auf. Sie waren so zahlreich wie ein unüberschaubares Heer. Da sprach Gott zu mir, du Mensch, die Israeliten gleichen diesen verdorrten Gebeinen. Du weißt, wie sie klagen. Wir sind völlig ausgezehrt und haben keine Hoffnung mehr. Uns bleibt nur der Tod. Darum richte ihnen diese Botschaft von mir aus. Ich, Gott, der Herr, öffne eure Gräber, hole euch heraus, denn ihr seid doch mein Volk. Ich bringe euch heim ins Land Israel. Gott sagt also, hey, es geht mir nicht nur um Rettung, es geht mir vor allem um Beziehung. Er sagt dann, wenn ich euch wieder lebendig mache, werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich erfülle euch mit meinem Ruach, mit meinem Geist, schenke euch noch einmal das Leben, lasst euch wieder in eurem Land wohnen. Ihr werdet sehen, dass ich meine Versprechen halte. Mein Wort gilt. Wie wäre es, wenn wir diesen Schlussvers mal zusammen laut sagen? Mein Wort gilt. Das spricht Gott uns heute Morgen jedem Einzelnen zu. Wir schauen mal diese Vision ein bisschen genauer an. Das ist ja nicht ein Mini-Problem, das hier geschildert wird, sondern das ist ein richtiges, dickes Problem. Es geht nicht einfach darum, dass keine Energie mehr da ist, jemand müde geworden ist, kurz verschnaufen muss. Nein, hier wird in dieser Vision gesprochen vom Tod. Das ist etwas ziemlich Endgültiges. Der Prophet Hesekiel, man mag sich gar nicht so richtig vorstellen, aber der steht da inmitten von so Knochen, die auch unsortiert waren. Da lag ein Schädel, da lag ein Arm, da ein Bein, überall die Knochen verstreut. Das ist das Bild für eine Situation, in der keine Hoffnung mehr da ist, in der Menschen hineinkommen und sagen, hier ist alles vorbei, hier ändert sich nichts mehr. Es ist für mich auch ein Bild für eine Gesellschaft, die ein Leben ohne Gott führt, aber auch für ein Christsein, in dem das Leben fehlt. Und weißt du, so Zeiten kenne ich auch aus meinem eigenen Leben. Du betest und denkst, Mensch, irgendwie fühlt es sich leer an. Du gehst durch deinen Alltag, bist müde, ausgelaugt. Du sagst, okay, ich schau mal rein ins Wort Gottes, aber irgendwie spricht es nicht so lebendig zu dir. Solche Zeiten gibt es. Und Gott sagt, ich möchte ganz neu meinen Geist des Lebens in dich hineinbringen. Der Wind Gottes steht für das Leben, das Gott uns geben will. Das ist ein Mann, der sagt, ich funktioniere nur noch. Arbeit, Verpflichtungen, alles läuft irgendwie nach außen. Es ist nicht wahrnehmbar, aber ich spüre mich selbst kaum mehr. Und seine Frau sagt, ja, wir streiten nicht mal mehr. Selbst das ist nicht mehr da. Leben nur noch nebeneinander her, keine Nähe mehr, nichts. Das ist Tal der Knochen. Oder auch eine Kirchengemeinde kann sich so fühlen. Seit Jahren bewegt sich nichts mehr. Stillstand, kein Wachstum. Nach außen kann alles eigentlich schön erscheinen. Es gibt einen Kirchturm, es gibt ein Kirchenschiff, es gibt Stühle, Bänke, aber das Leben fehlt. Hesekiel spricht hier von einer göttlichen Vision und er spricht von Auferstehung. Und die meisten Ausleger dieses Textes, und ich schließe mich dem vollkommen an, sagen, Prophetie im Alten Testament hat oft drei Stoßrichtungen. Und so ist es auch hier in dem Text, den wir gelesen haben. Diese Vision von Hesekiel richtet sich zunächst einmal an das Volk Israel. Und er bringt eine Botschaft und sagt, es ist noch nicht verloren, Israel. Es kommt eine Auferstehung und neues Leben in das Volk zurück. Und jetzt musst du wissen, geschichtlich betrachtet, Israel war tot. Erst im letzten Jahrhundert kam es zur Neugründung von Israel. Ein Staat, der nicht existent war, wird neu ins Leben gerufen. Auferstehung ist da. So richtet sich dieses prophetische Wort, diese Vision an das Volk Israel mit der Nachricht, es ist noch nicht vorbei. Zweitens ist das eine klare Hinwendung auf die Auferstehung in Jesus Christus. Gott wird Mensch. Jesus tritt seinen Dienst an, Zeichen und Wunder geschehen und schließlich geht er freiwillig ans Kreuz wegen deiner und meiner Schuld, wegen der Sünde dieser Welt und er trägt sie. Und dann kommt der Tod, aber er entzieht dem Tod die Kraft, weil die Bibel sagt, am dritten Tag ist Jesus auferstanden. Das, was tot, anscheinend tot war, bringt Gottes Ruach wieder ins Leben. Und Jesus, er besiegt den Tod ein für alle Mal. Und wir dürfen leben in seinem Sieg. Es ist nicht vorbei. Du sagst, oh, wo geht's in die dritte Richtung dieser Vision? Und das möchte ich dir auch sagen. Sie spricht direkt in dein und in mein Leben hinein. Da, wo Dinge tot geworden sind, da, wo wir Hoffnung verloren haben, da, wo sich die Dinge schwer und träge anfühlen, sagt Gott, ey, das Fenster soll geöffnet werden. Ich will da meinen Geist des Lebens wieder ganz frisch in dich hineinbringen. Es ist der Wind Gottes, der Ruach. Nicht durch Druck, nicht durch eine äußere Form, die zählt. Gott sagt auch nicht, hey, streng dich einfach mal ein bisschen mehr an. Reiß dich mal zusammen und dann wird es schon werden. Denn Gott sagt, öffne dich für meinen Geist. Er spricht von diesem Atem Gottes. Es gibt in der Hermeneutik, das ist das Verstehen und Auslegen von Texten, gibt es ein Prinzip. Das nennt man das Prinzip der Ersterwähnung. Und bedeutet, wenn du im Bibelstudium bist und dich spricht etwas an, so wie mich jetzt bei diesem Hesekiel-Text, das Wort Ruach, Atem Gottes, dann schaut man mal, hey, wo ist es denn in der Bibel zum allerersten Mal erwähnt worden? Das kann ich dir nur empfehlen, das selber mal auszuprobieren. Du wirst großartige Entdeckungen machen, so wie ich es jetzt auch mit diesem Text gemacht habe. Weil ich musste gar nicht weit gehen, um dieses Wort zu finden. Ey, ihr seid, ich höre es auch schon wieder, wie um 9 Uhr, die waren auch hellwach. Aber gerade höre ich es auch schon. Ja, man muss gar nicht weit gehen in der Bibel. Es geht gleich damit los. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann kommt der zweite Vers und dann heißt es, und es war ein Tohuwabohu, also wie ein unaufgeräumtes Kinderzimmer, ein absolutes Chaos. Und der Geist Gottes, der Ruach, er schwebte über den Wassern. So, da gab es eine Unordnung. Ich vermute, das war der Zeitpunkt, an dem Satan und die gefallenen Engel, die Dämonen auf die Erde geschmissen wurden. Warum? Sie richten nur Chaos an, sie wollen nur zerstören. Und dann kommt der Geist Gottes in dieses Chaos hinein, schwebt über den Wassern, schaut sich das alles mal in Ruhe an und dann bringt er Ordnung hinein. Also der Ruach, der Lebensgeist Gottes, er bringt Ordnung in das Chaos unseres Lebens. Und zwar Ordnung, die sich zeigt durch einen inneren Frieden, die sich zeigt durch eine göttliche Ruhe, die nur er geben kann, inmitten einer Zeit, die so was von verstört und durcheinander ist. Nur ein Kapitel weiter, auch wieder in der Schöpfungsgeschichte, wird das nochmal detaillierter beschrieben, die Erschaffung des Menschen. Und dann heißt es im 7. Vers, da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und er hauchte den Atem des Lebens, den Ruach in seine Nase hinein. Da war vorher das Gebilde Mensch, aber es lebte nicht, weil der Geist Gottes gefehlt hat. Und du kannst kein Glaubensleben führen ohne den Geist Gottes. Es geht nicht. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns ausstattet mit seiner Sicht, mit göttlichen Visionen. Das ist etwas Wunderbares. Zu viele Menschen erleben ihren Glauben wie einen trockenen Boden. Chaos im Innern. Und dann sagt Gott, hey, selbst da, wo du denkst, Dinge deines Lebens sind schon längst gestorben, bringe ich neues Leben hinein. Im Johannesevangelium, im 3. Kapitel, Jesus schildert das so und er sagt, wenn dieser Geist des Lebens kommt, es kommt zu einer neuen Geburt. Das heißt, ein neues Leben startet. Und wenn dieses neue Leben startet, wenn du den Geist Gottes aufnimmst, dann fängt plötzlich an, dieses Buch zu dir zu reden. Und deine Gebetszeiten werden leidenschaftlich. Und du gehst auch anders mit deinen Mitmenschen um. Du kommst vielleicht wie an manch anderen Tag recht gestresst von deiner Arbeit nach Hause. Aber dann sagst du, hey, diesen Stress lade ich jetzt nicht an den Kindern ab oder an meinem Ehepartner oder an Nachbars Katze. Nein, jetzt, Ruach, Geist Gottes. Jetzt kommt deine Ruhe und dein Frieden und den darf ich weitergeben. Und ich baller nicht zurück, wenn irgendjemand schroff war zu mir. Nein, ich komme mit dem Geist des Friedens. Ich bekomme Kraft. Auch da, wo man körperlich müde ist, empfängt man wieder neue Kraft. Die Bibel sagt, es ist so, dass man die Schwingen wie ein Adler ausbreitet. Die auf den Herrn hoffen, sie empfangen neue Kraft, neuen Ruach, den Geist des Lebens, der uns auffahren lässt in wunderbare Höhen. Deine Zeit im Gebet wird nicht zu einer Pflichtzeit. Es wirkt nicht leer, sondern dieser frische Wind kommt hinein. Und es heißt nicht unbedingt, dass es gleich verbunden ist mit die Erde bebt, die Blitze kommen, großartige Gefühle. Manchmal beginnt das ganz im Stillen und das sehen wir hier bei Hesekiel auch. Wir werden nachher noch sehen, es gibt auch etwas anderes vom Wind Gottes. Aber hier in dieser Vision rücken erstmal die Knochen zusammen. Dann kommen die Sehnen, das Fleisch drüber, die Haut und dann das Allerentscheidende. Es kommt der Ruach, der Atem Gottes. So oft wirkt der Geist Gottes so. Dann bekommt man Klarheit und weiß, hey, jetzt reagiere ich so in dieser Situation, wie Gott es in mich hineingibt. Es ist dann nicht irgendwie ein Leben im Zufall, sondern es hat etwas damit zu tun, dass der Geist Gottes unseren inneren Menschen verändert. Dieser Wind, der ist spürbar. Auch im Neuen Testament wird der Wind Gottes aktiv. Und er kommt, um Hoffnungslosigkeit aus dem Leben der ersten Gemeinde zu wehen. Da sind sie zusammen und sie waren der Überzeugung, hey, der Meister ist tot. Es ist vorbei. Und dann kommt der Auferstandene und er sagt, und jetzt macht euch parat für Ruach, für den Geist Gottes. Und das schauen wir uns mal an, Apostelgeschichte 2. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden. Jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Hier plötzlich nicht in der Stille, sondern wie durch einen Sturm. Kann sich noch jemand an den Orkan Lothar erinnern? Einige im Raum waren noch gar nicht geboren. Müsst ihr die Eltern fragen. Oder ich erzähle kurz, weil ich weiß das noch ganz genau. Es war ein Sonntag. Nicole und ich kamen aus Stuttgart und wurden als Gastsprecher in diese wunderbare Gemeinde eingeladen. Es war drüben, diesen Saal gab es noch nicht. Und nach dem Gottesdienst gingen wir da in das Café, es war so eine kleine Kaffeeecke, haben uns mit dem einen oder anderen noch unterhalten. Und Gottesdienstbesucher, die nach Hause fahren wollten, kamen wieder zurück. Und ich staunte und sie sagten, es stürmt. Hast du bei mir gedacht, was für Weicheier? Hatte ja keine Ahnung, was da draußen los ist, was überhaupt ein Orkan ist. Wir waren eingeladen bei Schwiegereltern zum Essen und dann sollte man schon pünktlich kommen. Und so haben wir uns verabschiedet, ins Auto gesetzt. Und ich weiß noch, wir fahren da die Wilhelm-Trapp-Straße raus. Dann kommt uns ein Wellblechdach entgegen auf der Fahrbahn. Ja, wow, stürmt doch ganz schön. Aber Pünktlichkeit bei Schwiegereltern geht vor. Da muss jeder Sturm weichen. Aber ich merkte irgendwann, hey, wir kommen gar nicht mehr voran. Plötzlich lagen da Bäume auf der Straße und es war kein Durchkommen mehr. Andere, die hatten einen Platten und einige der Gemeindemitglieder haben wir dann auch auf der Fahrt getroffen. Wir haben dann überlegt, was machen wir? Warten wir auf die Feuerwehr? Nee, da haben wir beschlossen, wir räumen die Bäume mal selbstständig weg. Haben angefangen aufzuräumen. Aber hey, das hat gestürmt. So ein Sturm hat Kraft. Es gibt Menschen, die sagen, oh, mit Glaube an Gott tue ich mich schwer, ich kann ihn ja nicht sehen. Wind kann man auch nicht sehen, aber die Auswirkungen sehr wohl. Und bei diesem Orkan, mein lieber Mann, ich sag dir mal drei Dinge über Wind. Wind ist unsichtbar, aber ihr werdet mir recht geben, real. Du kannst ihn nicht sehen, aber du spürst ihn. Und so ist es mit dem Ruach, mit dem Geist Gottes auch. Der Ruach Gottes, der Atem Gottes verändert Menschen, bringt Frieden mitten im Chaos. Und ja, Stürme können aus zwei Richtungen kommen. Der Widersacher, der Teufel, er zettelt gern mal einen Sturm in unserem Leben an, um uns zu beunruhigen, um unser Vertrauen zu stören, um Zweifel zu sehen. Ja, das tut der Teufel schon ganz gern. Aber dann gibt es einen göttlichen Sturm und der fegt die Zweifel hinweg. Der fängt an aufzuräumen in unserem Inneren. Dieser Wind wendet sich gegen die Sünden in unserem Leben, gegen das, was uns trennen will in der Beziehung zu Gott. Der Allmächtige kommt und er sagt, diesen Zustand will ich nicht so belassen. Ich komme jetzt mit meinem göttlichen Wind in dieses Leben hinein und schaffe Ordnung ins Chaos. Wind ist unsichtbar, aber real. Er ist nicht kontrollierbar. Jesus selbst sagt das, Johannes 3, Vers 8, der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Sausen wohl, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Ebenso verhält es sich auch mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Der Heilige Geist hat einen göttlichen Plan für dein Leben. Und weißt du, wir müssen kapieren, dass er sich nicht unseren Plänen anschließt, sondern dass wir gut daran tun, darauf zu schauen, wie sehen seine Pläne aus. Und das bedeutet, wir lassen Kontrolle los und nehmen Vertrauen an. Hat irgendjemand einen Amen? Der Gedanke war so brillant und so wichtig, dass das Amen so leise war dazu. Wir müssen schauen, wo führt uns der Geist Gottes? Und wir müssen lernen, Kontrolle loszulassen und vertrauend anzunehmen. Wo der Wind Gottes kommt, da kommt Bewegung hinein. Wo sein Wind ist, bleibt nichts gleich. Schau dir nur die erste Gemeinde an. Was passiert, als da an dem Pfingstfest der Heilige Geist, so wie es angekündigt war in den Propheten, auf alles Fleisch fällt? Plötzlich ist alles verändert. Aus Angsthasen werden mutige Leute. Aus Verzweiflung entsteht Hoffnung. Alles andere außer den großen Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat, wird zweitrangig. Die Gemeinde hat plötzlich verstanden, es geht nicht um irgendwelche Äußerlichkeiten irgendwie nach außen zu tragen, sondern es geht darum, dass Dinge leben. Es geht darum, den großen Auftrag in die Welt zu bringen. So wie der Meister gesagt hat, geht hin in die ganze Welt. Verkündigt das Evangelium, verkündigt die gute Nachricht, dass es ein Leben gibt mit Gott, dass wir nicht verloren sind, dass diese Welt gerettet ist durch Jesus Christus. Geht hin in die ganze Welt. Das hat sich verändert durch Pfingsten, durch den neuen Wind, durch das Wehen, das Brausen, den Sturm des Heiligen Geistes, der plötzlich alles verändert und eine Kirche ins Leben bringt. Der Familien heilt, der Ehen stabilisiert, der die Beziehung von Kindern zu Eltern in Ordnung bringt, der befreit von Süchten, von Drogen, Es ist der Wind des Heiligen Geistes, der das tut. Nicht die eigene Selbstanstrengung, mal ein bisschen mehr Disziplin an den Tag zu legen. Nein, es ist der Geist Gottes, der echte Veränderung bringt in das Leben eines jeden Menschen. Wenn wir es zulassen. Der Heilige Geist verändert. Ezekiel zeigt das in seiner Vision so schön auf. Er sagt, Step by Step, Schritt für Schritt fügen sich die Dinge. Stell dir mal ein Segelboot vor. Wir haben ja nicht zufällig das Bild gewählt. So, der Gedanke ist, dieses Segelschiff, das zu Wasser gelassen worden ist, es nimmt Fahrt auf, sobald die Segel gesetzt werden. Aber noch etwas ist wichtig, sie müssen auch in den Wind gestellt werden. Und genau das wollen wir heute tun. Und da lade ich dich ein, nochmal aufmerksam mit mir ein paar Schritte durchzugehen, weil wir wollen mal sehen, wie setzt man eigentlich geistliche Segel wirklich gut. Und der erste Schritt ist, es braucht deine Offenheit. Dass du sagst, Heiliger Geist, ich öffne mich für dein Wirken. Ich will hören auf das, was du sagst. Ich will offen sein. So, ich öffne mich für das, was du in mein Leben hineinsprechen willst. Zweitens, ich sag Ruach Gottes. Ich nehme mir jetzt ganz bewusst Zeit. Ich nehme mich raus aus der Hektik des Alltags. Und sag, jetzt rede zu mir. Teil mir deine Pläne, deine Wege mit. Gestern am späteren Abend hat Gott mal alle Pläne so ein bisschen über den Haufen geworfen, die Nicole und ich so hatten, weil plötzlich der Geist Gottes hineingesprochen hat und erinnert, dass eine Person einen Anruf braucht. Und weißt du, woran man recht deutlich merkt, dass es der Geist Gottes war, der gesprochen hat? Der hat die andere Position, Person etwas weiter weg, schon gleich positioniert, war sofort am Telefon, war sofort bereit, offen, dankbar für einen Anruf, dankbar für ein Gespräch. Und nach einer Stunde sahen die Dinge plötzlich anders aus, weil der Geist Gottes hineingekommen ist. Du nimmst dir Zeit mit Gott. Sagst, Herr, dein Wort ist mir kostbar, ist mir ein Licht auf meinem Weg. Rede zu mir alles, was du mir sagen willst. Lass mich ein Segen sein. Ich will mein Segel setzen und sagen, ich bin gehorsam bei den Dingen, die du zu mir sagst. Und drittens, ich vertraue dir, dass du keine Fehler machst. Warte nicht auf irgendeinen perfekten Moment, wo du deine Segel setzt, sondern tu es heute ganz bewusst. Warte nicht auf das große Gefühl, sondern das ist eine Entscheidung zu sagen, Geist Gottes, komm in mein Leben. Wenn Simon mit einem göttlichen Sturm, der alle Bindungen, alle Fesseln, alle Ketten zersprengt und mein Leben reinigt und wiederherstellt. Oder im ganz Stillen, dass Dinge zusammengefügt werden und wieder neues Leben stattfindet. Wenn du heute merkst, mein Leben braucht frischen Wind, dann ist jetzt genau der richtige Augenblick, dich dafür zu öffnen. Ein Schlussgedanke noch. Jesus ist ja nicht auf diese Welt gekommen, um dein Leben irgendwie ein bisschen zu reparieren. Er will dich mit seinem Geist erfüllen. Und dann werden wir nicht nur einfach funktionieren, nach außen irgendwie etwas darstellen, sondern es wird Leben sein. Und weißt du, das erkennt die Welt sehr wohl, ob Leben da ist. Komm, schließ mal deine Augen. Danke, Geist Gottes, dass du neues Leben bringen willst. Du siehst jeden Einzelnen, du weißt um jede Situation. Das, was trocken, vielleicht sogar tot war, du bringst neues Leben zustande. Wind Gottes, weh du hinein in jedes einzelne Leben. Alles Trockene, alles Tote muss weichen, weil du bist ein Gott des Lebens. Du bist ein Gott der Auferstehung. Du bringst zur Auferstehung die guten Dinge, die göttlichen Dinge in jedem einzelnen Leben. Danke, dass Beziehungen wiederhergestellt werden. Beziehungen, die schon tot erschienen, du kannst sie wieder ins Leben bringen. Danke, dass du Heilung stattfinden lässt. Wiederherstellung ist bei dir. Während der Geist Gottes so durch die Reihen geht und jedem seine göttliche Hand auflegt, auf deine Seele, auf deinen inneren Menschen, während wir im Gebet sind, niemand umherschaut, ich möchte diejenigen rufen, die heute Morgen hier sind und sagen, ich habe keine Beziehung zu Gott, aber wenn es diesen Gott gibt, dann möchte ich ihm heute ein Zeichen geben, dann möchte ich signalisieren, Gott, ich gebe dir mein Leben. Und wenn sie das betrifft, würde ich mich freuen, wenn sie einfach ihre Hand dem Himmel entgegenstrecken, damit ein Zeichen setzen und sagen, Jesus, hier bin ich. Ich brauche Vergebung meiner Schuld. Ich möchte neues Leben empfangen, überall, wo Menschen sind. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Und seid gewiss, wenn du dich ausstreckst, Gott hat längst seine Hand dir entgegengestreckt, auch dort links außen. Dankeschön. Schon längst hat er seine göttliche Hand dir entgegengehalten. Und es ist so große Freude über jeden Einzelnen, auch hier vorne. Ich freue mich so sehr. Es ist große Freude im Himmel über die vielen Menschen, die heute ein Ja finden. Wenn nur ein einziger Sünder, der fern war von Gott, umkehrt, riesige Freude wird ausgelöst. So lade ich uns alle ein, aufzustehen. Und wenn du das möchtest, dann bete doch ein Hingabegebet mit mir und auch mit allen anderen, die sich gerade auch gemeldet haben. Lass uns beten. Geist Gottes, erfülle du mein ganzes Leben. Reinige du mich von aller Schuld. Schenk mir deinen Frieden, deine göttliche Freude, den Geist des Lebens. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Dass du dich ausgestreckt hast. Du hast mich gesucht. Und jetzt darf ich dein sein. In Jesu Namen. Amen.